SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Frank Stäbler ist heute Vormittag unser Gast in SWR 1 Leute, also der Mann, der vor einer Woche in Tokio Bronze geholt hat im griechisch-römischen Stil. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, schön hier zu sein.
Punkt 1, wir haben beschlossen, uns zu duzen. Punkt 2, du hast mir gerade, als die Musik lief, gesagt, du hättest so viele Interviews in den letzten Tagen gegeben, dass du beschlossen hättest, für jede noch nicht gehörte Frage ein Freibier auszugeben.
Gibt's ein Freibier, Wolfgang? Gib dir Mühe.
Das setzt mich natürlich heftig unter Druck und ich kann dir schon garantieren, dass ich für die allererste Frage kein Freibier bekommen werde. Also die Frage lautet einfach, wie geht's dir und deinem geschundenen Körper?
Mir geht's sehr gut, weil ich tief von innen raus einfach nur glücklich bin. Das hält bis heute an, auch wenn es schon ein paar Tage vergangen sind. Das ist wie auf einer Wolke. Ich habe heute Nacht das erste Mal wirklich richtig geschlafen. Ich habe 5 Tage so gut wie keinen Schlaf bekommen und das Adrenalin ist so durch die Adern gepumpt und die Glückshormone, dass es einfach wie auf einer Wolke getragen worden bin.
Bedeutet, du schläfst anders ein und wachst auch anders auf als vor dieser Bronzemedaillengeschichte?
Ja, oder man schläft gar nicht ein. Also ich war die ersten 3 Tage, wurde durchgemacht und dann wurde so kleine Powernaps mal immer von 30 bis 69 Minuten so eingebaut, aber längerer Schlaf war nicht drin, weil dann ist man wieder wach und man hat sofort diese Tausenden von Gedanken und Emotionen, was da passiert ist in Tokio, die man immer noch gar nicht richtig greifen kann, die sind dann wieder ganz präsent vor einem.
Wie war die Rückkehr, also vorausgeschickt, als du dann diesen allerletzten internationalen Kampf erfolgreich zu Ende gebracht hast, ist die ganze Halle, also jedenfalls die Menschen, die dort waren, aufgestanden und haben applaudiert. Ich denke schon mal ein sehr bewegendes Gefühl, oder?
Ach, extrem. Also das erfüllt mich mit Stolz, weil es ist, glaube ich, nicht normal, dass gerade auch die ganzen Schiedsrichter, also neutrale Personen in der Halle, sich dann erheben und mir so Respekt zollen. Und das ist so krass, weil das hätte ich niemals gedacht. Auch in den Aufwärmräumen hinten stand jeder Ringer und hat mir applaudiert. Und das ist was, ich glaube, was ganz Besonderes, was man sich hart erarbeiten muss, diese Anerkennung von der ganzen Welt. Und das ist einfach, das ist eine coole Sache, wo er mich mit Stolz erfüllt.
Wie war es dann, als du wieder zurück nach Deutschland geflogen bist und der Empfang hier in Stuttgart, in Moosberg stattgefunden hat?
Party, Party, Party. Also ich bin wirklich so begeistert. Gerade in meiner Heimatstadt Moosberg, in meiner alten Grundschule. Es waren so viele Menschen da und das trotz schlechtem Wetter, trotz Regen, trotz diesen ganzen Corona-Auflagen. Es war der absolute Hammer und dann wurde gefeiert.
Ja. Die Schuhe sind zurückgeblieben. Hast du irgendeine Ahnung, was mit denen passiert ist?
Ja, ich glaube zu wissen, dass es irgendwie an einen DRB-Mann ging und dass sie in ein Museum sollen, in Köln, in das große Sportmuseum. Deswegen sind sie auf dem Weg dorthin.
Also die kommen dann quasi nachgeflogen. Also so gesehen hättest du sie eigentlich auch wieder einpacken können und mitnehmen können.
Nein, es war wichtig, symbolisch zu zeigen, die müssen da bleiben, sie bleiben in Tokio und dann ist auch Schluss.
Wir spielen heute an diesem 90er-Jahre-Tag ausschließlich Musik aus den 90er-Jahren. Und es gibt einen Titel von Tina Turner, mit dem du nicht nur für die 90er-Jahre was verbindest, sondern auch für dein ganzes sportliches Ethos.
Simply the best.
Warum?
Weil das lief, wo ich zum allerersten Mal als Kadett in der A-Jugend deutscher Meister geworden bin. Und diese Emotionen kann man so immer wieder zurückholen.
Jetzt wieder zurück in Deutschland, zurück in Stuttgart. Wie fällt deine ganz persönliche Olympia-Bilanz aus, unabhängig davon, dass all die Endorphine freigesetzt wurden, deine eigene Person betreffend?
Also mit großer Wahrscheinlichkeit kann ich stolz sagen, ich habe die verrücktesten Spiele aller Zeiten miterlebt. Es waren andere Olympische Spiele, die es hoffentlich auch in der Art und Weise, in dieser Form nie wieder geben wird.
Wegen Corona in allererster Linie?
Fast ausschließlich wegen Corona, weil die Auflagen, das Feeling, die leeren Stadien, die Geisterstadien, das alles hat dazu beigetragen, dass alles anders war, das ganze Gefühl war anders. Und bei uns haben wir gesagt, das war so Favoritensterben. So viele Topstars sind dann doch gescheitert und andere Sterne sind aufgegangen. Das war so krass wie nie davor und das hat diese Besonderheit mitgebracht und das kann man sagen.
Was Corona angeht, in deinem speziellen Fall, also du hattest mal Corona inklusive Long-Covid, du hast dich nochmal impfen lassen, weil du nicht jeden Tag getestet werden wolltest? Mit welchem Ergebnis?
Dass ich mich trotzdem jetzt 10 Tage jeden Tag einem Test unterziehen musste, trotz Impfung, trotz Antikörper, trotz allem. Und das war doppelt schwierig vor Ort, weil vor Ort gab es sogenannte Spucktests, wo man so ein Röhrchen voll machen muss. Und die ersten Tage ging das ganz gut. Aber ich musste sehr viel abnehmen und habe die letzten Tage eine Entwässerung gemacht und hatte einen sehr, sehr trockenen Mund. Und die letzten 3 Tage habe ich dieses verdammte Röhrchen von Spucke nicht mehr voll bekommen und habe dann echt gefühlt 1 Stunde gebraucht, um diese paar Milliliter Spucke zusammenzukratzen. Und das war anstrengend.
Also dieses Gewicht reduzieren, damit du innerhalb des Kampfgewichts bleiben kannst, führt dazu, dass man praktisch keinen Speichel mehr hat?
Richtig. Ich musste über 8 Kilo abnehmen. Hab das über 3 Monate gemacht und gerade die letzten 3 Tage ist dann sogenannte Entwässerung vom Körper. Nichts mehr essen, nichts mehr trinken, viel schwitzen und gucken, dass man irgendwie noch ein bisschen Kraft übrig lässt, um dann zu kämpfen. Und das führt dazu, dass man natürlich dann auch wenig Spucke, wenig Speichel hat. Und
also ich bin ja kein Arzt, aber sehr gesund erscheint mir das nicht.
Leider nicht, nein. Diese Besonderheit kam wirklich auch zustande, da der Weltverband für die Olympischen Spiele meine Gewichtsklasse gestrichen hat. Und dann blieb nur eine Möglichkeit, wer den Traum leben möchte, muss durch diese Hölle, durch diese Qual durchgehen. Und ich habe mich dafür entschieden, es noch einmal in meinem Leben zu machen, alles reinzuwerfen. Bin durch diese Hölle gegangen und ja, hab's Gott sei Dank geschafft und werde jetzt nie wieder in meinem Leben abnehmen.
Also dein, gut, das kann ich gut nachvollziehen. Dein normales Gewicht ist irgendwie 75 Kilo. Du hast dich runtergehungert, runtergedurstet auf 67. Hättest aber theoretisch die Alternative gehabt, auch bei 77 Kilo in diese Gewichtsklasse reinzugehen. Warum hast du das dann nicht gemacht?
Wir haben uns am Anfang überlegt, beides war eigentlich unmöglich, egal ob du hochgehst oder runtergehst. Wir haben gesagt, oben ist es noch unwahrscheinlicher, weil das sind halt alle, die Weltelite kommen da von 2, 3, 84 Kilo runter. Und ich war mit 75 Kilo schon extrem austrainiert. Und mit, ja, ich sag mal, 32 Jahren dann nochmal Muskelaufbau zu machen, auf natürliche Art und Weise, ist so kaum möglich. Vielleicht hätte ich mal noch 1 Kilo geschafft, aber ich war dann einfach zu leicht und hatte nicht die Masse mitgebracht, um in der Gewichtsklasse, ich rede immer von der Weltspitze, um den Traum von einer olympischen Medaille, den Besten der Besten zu leben. Und deswegen habe ich gesagt, dann versuchen wir das Unmögliche und gehen runter.
Eins noch ganz kurz, der Umstand, dass du so viele Kilos abnimmst oder abnehmen musst, führt das nicht zu einer Beeinträchtigung des Leistungsvermögens?
Natürlich. Ich sag mal, prozentual gesehen war ich bei maximal 70% meines Könnens und das war davor schon klar, dass ich maximal mit 70% in die Schlacht ziehen muss und ich habe versucht, mental ganz, ganz viel auszugleichen.
Hat ja auch geklappt.
Gott sei Dank.
Wir haben über diese etwas anderen Spiele schon gesprochen im Zusammenhang mit Corona, wenig Zuschauer, gar keine Zuschauer. Dazu kam natürlich auch noch Kritik von bestimmten Athleten und Athletinnen an den Bedingungen im Olympischen Dorf. Wie hast du es erlebt?
Also ich hatte das Gefühl, als ich in das Olympische Dorf dann durch die ganzen Sicherheitsvorkehrungen und Abschrankungen dann erfolgreich durchgegangen bin, dann hatte ich das erste Mal das Gefühl, hey, ich bin auf den Olympischen Spielen. Das Olympische Dorf war für mich das Feeling, was man gebraucht hat. Das Einzige, was gestört hat, sag ich mal, optisch waren auch die Masken. Alles andere war gleich. Alles andere war Olympia. Die ganze Welt war zusammen.
Auch der Austausch mit anderen Athleten aus anderen Sportarten?
Er war da, aber anders, weil man war zum Beispiel in der Mensa, ja, für 10.000 Menschen, die ganzen Nationen, man sieht die Athleten, man rätselt immer, oh, was macht denn der für einen Sport, ah, welche Nation ist er? Und da hat man diesen Austausch. Was untersagt war, war dann wirklich die, es gab keine Gruppenbildung, es gab keine Partys in den Häusern unten und das war dann schon sehr, sehr schade. Es war das Einzige, was es gab, war, wenn ein deutsches Team eine Medaille gemacht hat, dann hat man sich vorm Haus getroffen, ist Spalier gestanden, hat kurz gefeiert, aber es war dann auch nur eine Viertelstunde und dann wurde die Sache wieder aufgelöst, aber das Gefühl war einfach da.
Hat es in deiner Sportart eigentlich positive Dopingtests gegeben während der Olympischen Spiele?
Hab ich nicht mitbekommen.
Ich frage auch deshalb, weil du im Vorfeld dieser Spiele sinngemäß gesagt hast, dass du Chancengleichheit nicht unbedingt sehen würdest. Warum?
Nein, die war sicherlich nicht gegeben. Ich weiß aus erster Hand von vielen meiner Konkurrenten, dass die, sag ich mal, über ein Jahr so gut wie nicht getestet worden sind. immer geschützt den Armeestützpunkt etc. trainiert haben und das ist schon sehr, sehr schwierig und ich weiß, dass wir in Deutschland, ich und da liege dem strengsten Dopingkontrollsystem der Welt und wenn man dann aus erster Hand weiß, dass es überall sonst nicht so ist, dann ist es schon schwierig.
Hast du denn bei irgendeinem deiner Konkurrenten, als du den gesehen hast, jetzt bei Olympia das Gefühl gehabt, beweisen kannst du es ja nicht, dass da was nicht mit rechten Dingen zugegangen ist?
Das sind immer so Mutmaßungen, die kann man schwer sagen.
Gibt's für die Frage eigentlich ein Freibier?
Nee, sorry. Auch die Frage habe ich schon so sinngemäß gehört. Da musst du weiter kreativ daran arbeiten. Aber nein, das kann man so niemand unterstellen. Aber man stellt sich natürlich viele Fragen, wenn man sieht, okay, manche, die haben keine Turniere, haben aber trotzdem brutales Leistungsniveau. Man weiß, es gibt kein Kontrollsystem dort. Alles Mutmaßungen, aber ja ich habe das umgedreht. Für mich habe ich mental gesagt, selbst wenn ich davon ausgehe, ich sehe das nicht mehr negativ, sondern sage ich jetzt erst recht, ich schlage sie trotzdem. Und dann ist es doppelt so geil.
Wobei deine Situation ja jetzt so ist, also dieser Kampf um Bronze, den du gewonnen hast, war dein letzter internationaler Kampf. Aber du machst jetzt, glaube ich, erst mal ein Jahr noch weiter. Wie, wo und mit wie stark reduziertem Trainingsumfang?
Also ich werde in der Bundesliga noch eine Abschiedsrunde, eine Abschiedstournee sozusagen machen bei meinen Red Devils in Heilbronn. Die Saison startet im September, werde dann noch, ich sag mal, mindestens 10 Kämpfe machen und werde meinen Körper auch gesund abtrainieren. Wenn ich jetzt aufhöre, sag ich mal, von 100 auf 0, dann fällt mein Körper komplett auseinander. Ja. Deswegen werde ich, sag ich mal, mit 50% Aufwand, aber viel Spaß, Liebe und Leidenschaft für das Ringen an sich, jetzt den Endspurt angehen. Ich werde die Sache genießen und mein Coach meint dann werde ich unschlagbar, wenn ich nur noch mit Spaß
in die Sache reingehe. Mit 50% legst du die anderen aufs Kreuz?
Klingt eingebildet, aber ich versuch's, ja.
Also eins deiner Stücke haben wir eingangs der Sendung schon gespielt. Tina Turner, Simply the Best. Gibt's noch andere Titel oder andere Interpreten, mit denen du auch für deinen Sport irgendwas verbindest?
Ja, natürlich die ganzen Rocky-Soundtracks, aber die gehen, glaube ich, an die Ende der 80er schon wieder zurück. Ja. Und U2 lebe ich aber. Ansonsten ja, bin ich begeisterter 90er-Fan, aber auf Anhieb, wieso ist, hat man nichts.
Wir haben vorhin über Doping gesprochen. Es hat im Vorfeld der Olympischen Spiele eine Reportage gegeben von Hajo Seppelt, dem ARD-Doping-Experten, der, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, rausgekriegt hat, dass schon eine Berührung reicht, um einen Athleten positiv werden zu lassen. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du das gesehen hast?
Ja, also vor Hajo ziehe ich erstmal meinen Hut, weil er also da auf die Beine gestellt hat, diese Recherche, diese Offenlegung zu diesem Thema, ganz, ganz schwierig. Und ich habe, ehrlich gesagt, die Woche vor den Olympischen Spielen diesen neuen Beitrag angeschaut und hatte echt Gänsehaut-Feeling und große Angst und Bedenken. Und mein erster Gedanke war, Gott sei Dank bin ich bald aus diesem Geschäft raus, weil man kann es als sauberer, ehrlicher Athlet jetzt, man kann es gar nicht mehr kontrollieren. Es reicht wirklich, wenn jemand einen kleinen Tropfen Creme auf seinem Finger hat und einen berührt. Egal ob beim Handschlag, im Nacken, am Arm, einfach nur so auf die Schultern klopft. Und gerade jetzt, wo ich den Erfolg hatte, wir haben gefühlt 300 Menschen direkt nach dem Kampf mich erstmal umarmt und wurde abgeklatscht und dann sitzt man direkt danach bei der Dopingkontrolle. Klar. Und dann denkt man, oh Mann.
Und möglicherweise sieht man dann auch in einem etwas anderen Licht, was vor vielen Jahren Dieter Baumann passiert ist, auch positiv getestet und hat gesagt, er glaubt, wenn ich es richtig zusammenfasse, schon eine Weile her, eine manipulierte Zahnpastatube.
Ja. Auch diesen Gedanken hatte ich. Herr Baumann hat mir unfassbar leid getan, weil ich weiß, in diesem Zeitraum, der Zahnpasta-Skandal, viele, viele haben ihn verurteilt und darüber gelacht. Und jetzt hat man rausbekommen, dass es so einfach ist und dass man dann so hilflos ist und in der Beweislast, was man gar nicht beweisen kann als Athlet. Und das ganze Leben geht dann kaputt und den Bach runter und das ist ein ganz, ganz schwieriges Gefühl. Deswegen kann ich nur sagen, ich bin froh, dass ich das bald hinter mir habe.
Also um Olympia abzuschließen und deine Distanz zu diesem Spitzensport wird ja, so interpretiere ich es jedenfalls, auch peu à peu größer. Müsste auch diese olympische Bewegung nochmal in sich gehen, weil dieses Prinzip immer noch mehr, immer weiter, immer höher, immer mehr Kohle irgendwann auch sich ins Gegenteil verkehrt?
Ja, absolut. Man muss zurückgehen zu den wirklichen Werten, die Werte des olympischen Sports. wieder miteinander groß werden und nicht nur auf den Kommerz und die Einschaltquoten immer zu schauen und auch die Liebe zum Sport auch weiter zu transportieren. Und ich denke, da gibt es 1000 Möglichkeiten, jetzt müssen bloß die richtigen Leute die richtigen Entscheidungen treffen.
Wir gehen zurück ins Jahr 2020. Im Oktober 2020 hast du Corona bekommen. In welcher Ausprägung?
Ja, das war wirklich ein Schlag ins Gesicht. Ich hatte bei meinen wissenschaftlichen Tests sahen über 20% Leistungseinbruch von meinen Lungenfunktionen und Bronchienfunktionen. Und das kurz vor den Olympischen Spielen war unfassbar schwierig gewesen.
Hast du eine Ahnung, wie und wo du dich angesteckt hast?
Keine Ahnung. Konnte ich nicht nachvollziehen.
Wobei, ich glaube, der eigentliche Krankheitsverlauf bei Corona war irgendwie halbwegs passabel
Richtig.
Und akzeptabel.
Hatte eigentlich milden Verlauf, die Standard-Symptome gehabt, war eine Woche ein bisschen blatt, aber mich hat es nicht stark getroffen, habe ich dann auch gedacht. Bin dann zu der Nationalmannschaft angereist und der Bundestrainer hat gesagt, du machst erst einen Leistungstest, bevor du wieder voll einsteigst. Das wollte ich erst gar nicht. War dann auf einem Laufband, habe getestet und dann kam der Mann mit dem Hammer und dann sah es gar nicht gut aus.
Bedeutet, dann hat man dir, glaube ich, die Diagnose vermittelt oder versucht zu vermitteln, du seist ein Belastungsasthmatiker. Was ist das?
Ja, das ist Asthma bei Extrembelastung. Also bedeutet immer, wenn ich mich versucht habe zu belasten, ging es sofort auf die Pumpe. Ich konnte nicht mehr atmen richtig, hatte keine hohe Belastungen mehr fahren können. Und die Ärzte damals haben gesagt, du wirst nur noch erfolgreich sein können, wenn du jetzt mit Asthma-Sprays und Corona-Sprays arbeitest. Und das war für mich ein Schock, weil ich habe immer, wie gesagt, ohne Medikamente es schaffen wollen. Ich habe dann gleich gesagt, nee, das möchte ich nicht, weil wenn ich es schaffe, den Traum zu leben von einer olympischen Medaille, möchte ich nicht, dass auch ich selbst, aber auch alle anderen sagen, ja, weil du nur Medikamente genommen hast, hast du es dann doch geschafft. Deswegen habe ich andere Wege gesucht, habe einen Atmungscoach, meinen Freund Yasin Seiwasser gefunden und habe angefangen mit dem Thema Atmung und habe zu meinem normalen Training täglich 1,5 Stunden Atmungstraining gemacht und habe dann wirklich geschafft, nach 2-3 Monaten wirklich zurückzukommen und immer leistungsfähiger zu werden und habe es ohne Medikamente geschafft.
Wie trainiert man seine Atmung?
Mit vielen verschiedenen Atmungstechniken.
Zum Beispiel?
Viel mit Luft anhalten, schnelle Atmung, Vollatmung, ganz viel mit Bauchatmung. Wir die Gesellschaft hat verlernt, richtig zu atmen, ich auch. Wir atmen viel zu kurz, atmen viel im Verhältnis ein und aus, im falschen Verhältnis. Man kann so viel durch die Atmung steuern, habe ich dann gelernt. Also ich bin zum Beispiel viel ruhiger geworden. Das ist immer der Türöffner auch zur Meditation. Ich bin konzentrierter geworden. Ich bin mehr bei mir selbst, bin viel bewusster geworden. Habe jeden Morgen, der erste Termin meines Tages war immer mit mir selbst. Mit Sonnenaufgang habe ich für mich erstmal eine Stunde geatmet. Und
das hat was gebracht?
Unfassbar viel. Und nicht nur für meine Lunge, sondern auch für meinen Kopf.
Es gibt diese sogenannte Poweratmung, die du ja auch gemacht hast. Auf wie viele Atemzüge kommst du da pro Minute? Ungefähr?
Gute Frage. Wie pro Minute? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob im Kopf.
Auf sehr viele.
Ja, natürlich.
Und das kann man einfach so auf dem Stuhl sitzend machen, einfach indem man ganz schnell atmet.
Also man kann es vergleichen, selbst gemessen so. Solche Gurus aus Indien haben dann wissenschaftlich belegt, mit dieser Atmung in einer halben Stunde verbrauchen die 5000 Kalorien. Im Sitzen, nur beim Atmen.
Eine halbe Stunde, 5000? Ja. Das ist ja das idealste Abnehmprogramm aller Zeiten.
Was es überhaupt gibt. Aber es klingt schöner, als es ist. Also es ist dann auch eine extreme Belastung, extrem anstrengend. Ich habe das am Anfang keine 20 Sekunden durchhalten können und habe mich das dann wirklich antrainiert und wurde dann immer stärker und stärker und meine Lungenfunktion wurde im Endeffekt besser als davor. Deswegen auch viele Menschen die Hoffnung, man kann auch gegen Long-Covid da sehr, sehr gut ankämpfen dagegen mit viel Disziplin und Willen.
Wir haben über deine Corona-Infektion gesprochen, die erstmal halbwegs akzeptabel war. Ich glaube, Geschmacksverlust hattest du auch über einen bestimmten Zeitraum. Das ist komplett wieder da, also der Geschmack.
Ist auch wieder da, hat ein paar Wochen gedauert, Geruchs- und den Geschmacksverlust zurückzuholen, aber sind wieder da.
Also vor allem dramatisch in deinem Fall Long-Covid mit der Ausprägung, dass dein Lungenvolumen nicht mehr gestimmt hat. Du hast vorhin diese Atemtechniken benannt, die du dann auch angewandt hast, mit dem Ergebnis, dass jetzt alles wieder gut ist und alles wieder auf Null gestellt ist?
Richtig, ich habe das am Anfang gar nicht gemerkt, weil ich es wirklich nur beim Sport, wenn die Belastung angefangen hat zuzunehmen, dann plötzlich konnte ich nicht mehr atmen, hatte ein Stechen in der Brust und das war dann auch wirklich diese Lungenfunktion von über 20% Einbruch, wo ja ein Schock war. Ein paar Monate vor Olympia, man geht als Goldfavorit hin und hat plötzlich so einen Leistungseinbruch. Da musste ich mental erstmal damit klarkommen.
Und dieses Lungenvolumen ist jetzt wieder bei 100%?
Ja, ist da. Also wir haben wirklich, ich habe eine unsichtbare Energiequelle dadurch kennengelernt. Ich lebe wirklich danach, dass alles im Leben seinen Sinn findet, auch wenn man ihn nicht auf den ersten Blick erkennt. Und dieses Drama mit dem Covid und der erste Schock, dass der olympische Traum gestorben ist, hat mich dann zu der Atmung gebracht, diese unsichtbare Kraft, dieses Feinstoffliche.
Ja.
Und umso mehr ich mich damit befasst habe, umso stärker ist meine Lungenfunktion zurückgekommen und auch die Fähigkeit, den Weg zu mir selbst zu finden. Ja, und das hat mir ganz, ganz viel Kraft gebracht.
Das machst du auch heute noch?
Ja, war ganz witzig, in Tokio am nächsten Morgen, ich konnte nicht schlafen, bin ich um 6 Uhr raus mit Sonnenaufgang, habe erstmal eine Atmungs- und Meditationssession gemacht und das war einfach schön.
Was hat dich ganz persönlich diese Corona-Erkrankung mit den Langzeitfolgen gelehrt?
Also ich achte immer positiv drauf. Also zwei Dinge. Erstmal, Corona gibt es, Corona ist gefährlich. Man sollte sich bestmöglich auch für den Schutz, nicht für sich selbst, sondern auch für seine Menschen, die man liebt, für sein direktes Umfeld schützen, so gut es nur irgendwie möglich ist und an die Regeln halten. Und das zweite Punkt, was mich gelehrt hat, ist dieser neue Weg, dass ich dann den Weg gegangen bin, auch über die Atmung an sich mal wieder wertzuschätzen, weil wir Menschen, das ist ja eine Normalität für uns. Und erst wenn man was verliert, gewinnt es meistens für uns einen Wert. Und man weiß wieder, wie wichtig das ist, einfach mal wieder durchzuatmen. Und gerade auch die Maske, wo man uns so beeinträchtigt, seitdem lege ich viel, viel mehr Wert auf bewusst zu leben, bewusst zu atmen und einfach das besser zu leben.
Jetzt gibt's ja inzwischen fast sowas wie einen Streit zwischen den Geimpften und den Nicht-Geimpften. Da scheint sich jetzt auch eine gesellschaftliche Kluft aufzutun. Wie ist dein Standpunkt in Sachen Impfung?
Also ich bin geimpft, ich habe mich sogar trotz Antikörper impfen lassen. Ich bin ein Befürworter, ein absoluter dafür und trotzdem sage ich, es ist ein schwieriges Thema und jeder muss es selbst für sich verstehen, um das auch durchzusetzen, wenn man einen zwingt. Es ist immer schwierig, über Zwang zu kommen und ich hoffe, dass man, dass die Menschen das Einsehen finden und dass dann ja nach und nach diese Herdenimmunität gegeben ist und wir ein normales Leben zurückbekommen können. Und das ist jetzt in den Anfangs Schritten hier und es ist einfach nur so schön, dass wieder menschlichen Kontakt zu haben.
Ja, wobei jetzt ja gestern die Kanzlerin plus die Ministerpräsidenten beschlossen haben, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, die Tests künftig ab Mitte Oktober selber bezahlen müssen. Findet das deine Zustimmung?
Das werden wir noch rausfinden, ob das funktioniert. Jetzt funktioniert es über Druck, über Zwang. Ich bin gespannt, schwer zu sagen, wie das läuft.
SWR1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Frank Stäbler, inzwischen 32 Jahre alt. Und da du mit 4 Jahren angefangen hast mit dem Ringen, bist du also seit, wenn ich nicht falsch rechne, 28 Jahren dabei.
Das ist mal eine Zahl, 28 Jahre auf der Matte.
Angefangen hat es in einem Ringer-Kindergarten in Moosberg.
Richtig, im Ringer-Kindergarten beim lieben Dieter ging alles los, wo ich gerade laufen konnte, mehr oder weniger gesagt. Und im Ringer-Kindergarten, da hat das an sich noch nichts mit dem Ringen zu tun. Aber das gibt's bis heute, hat er traditionell sich gehalten, unser Ringer-Kindergarten. Und es ist Spiel und Spaß, man lernt die ersten motorische Fähigkeiten, man lernt einen Purzelbaum, man spielt viel Fange, man tobt sich einfach aus und wird schon langsam an die Matte gewöhnt, um dann mit 6, 7 Jahren den Übergang in die Schülermannschaft zu machen.
Was ist das Schöne am Ringen?
Ringen ist unfassbar vielseitig, eine der vielseitigsten Sportarten überhaupt. Das hat für mich eine große Faszination, weil man in allen Bereichen gut sein muss. Aha. Angefangen von, man braucht Ausdauer, man braucht Kraftausdauer, trotzdem aber auch Explosivkraft, man braucht koordinative, turnerische Fähigkeiten, man braucht das Mentale, man braucht das Ringertechnische und das verkörpert das alles. Und wer von allem gut ist, der ist dann der vollkommene Athlet.
Wie wichtig ist Talent?
Talent wird heutzutage komplett überbewertet. Ich halte gar nichts von Talent. Viele sagen immer, du bist ein Riesentalent gewesen etc. Die, wo wirklich nah an der Front waren, die wissen, dass es nicht so war. Ich habe früh gelernt, härter als alle anderen zu arbeiten und mich durchzubeißen. Und mit Talent, aus meiner Erfahrung, kommt man so in die Jugend. Weil mit 13, 14, manchmal mit 15, da kann man alles abräumen mit Talent. Aber dann fängt's an, dass sich die Spreu vom Weizen trennt und harte Arbeit wird immer Willenskraft, schlägt immer Talent.
Also die Fähigkeit, sich zu quälen, muss wie stark ausgeprägt sein, um ganz oben in der Spitze mithalten zu können?
Also mein Coach, der Andi, der wurde bei der Pressekonferenz war vor vielen Jahren gefragt, was sind denn die größten Talente von Frank Stäbler? Hat er gesagt, der hat keine. Kurz danach hat er sich dann verbessert und hat gesagt, es gibt ein Talent. Und das ist ausgeprägter wie bei allen anderen Athleten, die er jemals getroffen hat. Und das ist die Leidensbereitschaft. Aha. Und irgendwie konnte ich mehr und länger Leiden, Schmerzen aushalten als alle anderen. Und das hat im Endeffekt dann ganz, ganz viel ausgemacht, glaube ich.
War jetzt auch aktuell in den letzten Monaten so, weil du ja eine Schultereck
Gelenksprengung,
kompliziertes Wort, gehabt hast, wo eigentlich an Leistungssport überhaupt nicht zu denken ist.
Richtig, ich schleppe das jetzt schon 14 Monate mit mir mit, also mit der Olympia-Verschiebung etc., so fast zeitgleich kam dann. Die Verletzung ist dann aufgebrochen, wie wenn das Leben, so der Ringergott mir sagen muss, der Junge, es reicht jetzt, dein Körper fällt auseinander, der Traum ist vorbei. Habe ich gesagt, nein, es muss irgendwie gehen. Und deswegen, ja, war jeder Tag mit Schmerzen verbunden.
Bis heute?
Bis heute, aber jetzt kommt eine Zeit, wo ich auch, ich sag einmal, diese Verletzung ist einfach mit Ringen nicht vertragbar. Es sind immer jeden Tag durch Schläge drauf, am Arm wird gezogen, mir fehlen die Bänder einfach. Und habe dann versucht, muskulär und dank meinen Physiotherapeutinnen das irgendwie zu stabilisieren und hinzubekommen. Und das haben wir auch geschafft. Ich habe es geschafft, mit meiner komplett kaputten Schulter bis zum Ende durchzukommen. Und ich habe einen Deal mit meinem Körper gemacht, auch nach der Corona-Geschichte. Ich habe gesagt, trag mich bis zum olympischen Traum und ich verspreche dir, ich werde bis zu meinem Ende dich pflegen und hegen. Und das Versprechen habe ich ihm gegeben und da fange ich gerade an.
Das Angebot mit der Frage und dem Freibier steht immer noch?
Steht immer noch. Ich warte auf eine Frage, die ich davor noch nie gehört habe von einem Journalisten. Das war, also, ja, die letzten Wochen waren nämlich sehr, sehr, sehr viel gleiche Fragen.
Ich fürchte, dass ich diese Latte in dieser Sendung nicht mehr reißen werde, aber dann ist es halt ganz einfach so.
Eins der noch, Glaube stirbt zum Schluss.
Also die Hoffnung und Glaube sterben zum Schluss. Richtig. Eins noch, was diese körperlichen Strapazen angeht, die du hast aushalten müssen in deiner ganzen Karriere, außer dem Schultereck, dem Malträtierten, gibt es noch andere Sachen, die nicht mehr so gut funktionieren, wie sie sollten?
Ja, irgendwie zieht sich das durch den ganzen Körper, viele Bänderrisse, viele kaputte Kapseln. Aber ich sage auch mental, ich betreibe seit 17 Jahren Leistungssport. Seit 17 Jahren, seit ich gerade 15 geworden bin, trainiere ich 10-mal mindestens pro Woche. Und ich soll sagen, ich liebe den Sport über alles. Aber wenn man es auf diesem Level, in dieser Intensität betreibt, dann ist es schon schwierig und sind auch irgendwie dann auch mentale Schmerzen, sich wirklich Tag für Tag bewusst zu machen, warum man das alles macht, den Traum zu leben, die Motivation aufzubringen, das war immer eine Überwindung und auch irgendwie ein mentaler Schmerz.
Und teilweise. Das Schlimmste, was dir jetzt passieren kann, ist ein Zustand, dass du diese Schmerzen vermisst oder vermissen wirst?
Nein, ich denke, das wird nicht der Fall sein. Man vermisst natürlich diese, früher oder später, die Anspannung, dieses Besondere auf diesen großen Bühnen zu stehen, die Anspannung in den Katakomben, der Druck mit den Gegnern, das sicherlich, aber wer so extensiv ausleben konnte wie ich, das muss ausreichen, sag ich mal so, und da muss ich ein Leben lang davon zehren können.
Was deine Zukunft, auch die berufliche angeht, also du bist nach wie vor bei der Bundeswehr.
Richtig.
Als Stabsgefreiter in dieser Sportkompanie, wie lange noch?
Noch bis Anfang 2022 und dann ist da auch Schluss.
Das bedeutet, du brauchst auch eine neue berufliche Perspektive, die wie aussieht?
Ich werde später als Sprecher, als Speaker arbeiten im Bereich Motivation, hauptsächlich mit Kindern. Ich habe da mit unserem Kultusministerium schon eine unfassbar coole Kampagne auf die Beine gestellt, schon vor einem Jahr. Die nennt sich Be Ready, sei bereit fürs Leben, wo ich in Brennpunktschulen reingehe und Vorträge für die Kinder halte, für die Jugendliche. Und da freue ich mich mega drauf. Da stehen noch sehr, sehr viele Veranstaltungen aus, sobald es Corona wieder zulässt. Und es wird die Karriere nach der Karriere ein Teil davon auf jeden Fall werden.
Ich wollte gerade sagen, anderer Teil möglicherweise auch die Landwirtschaft, weil Familienbetrieb bedeutet eben auch Landwirtschaft in deinem Fall?
In meinem Fall nicht. Das wird mein großer Bruder, der Stefan, wird den Hof meinem Vater später übernehmen. Und ja, da zieht es mich. Es ist zu viel hartes Geschäft. Ja. Nein, Da war schon das Zeitfahren klein auf, war mein Bruder da, der, wo tatkräftiger mitgewirkt hat in der Landwirtschaft. Und ich war eher der, wo da mal mit Freunden Fußball gespielt hat oder dann halt ins Training gegangen ist, immer, und den Traum vom Ringen so auszuleben, ja.
Okay. Vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute.
Vielen Dank auch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.